Und der Zeit willen habe ich jetzt kein Lied und dann möchte ich gleich mit dem Wort anfangen. Wir haben ja heute Pfingsten, das ist der Tag, der 50. Tag nach Ostern. Und hier ist was geschehen in Jerusalem, was außergewöhnlich war und viele Auswirkungen hatte. Und ich möchte dazu ein Wort lesen in Johannes 16, wo das voraus verkündigt wird, dass man etwas auch, gerade die Jugend, auch vielleicht das verstehen könnt. Johannes 16, Vers 12, 13 bis 15. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Dasselbe wird mich verklären, denn von den Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird von den Meinen nehmen und euch verkündigen. Wollen wir zusammen noch beten? Lieber Jesu, ich danke dir, dass du den Tröster gesandt hast. Diesen Beistand, diesen Tröster, der uns tröstet in all unserer Traurigkeit. Der dort die viele erreicht hat im Pfingsten, bis heute, Herr, zu den letzten Pfingstfesten hin, Herr, wo viel Trost auch heute in dieser Endzeit nötig ist, Herr. Denn wir wissen, wie nötig wir es haben, Herr. Denn du hast selbst gesagt, werde ich noch Glauben finden, werde ich wiederkommen. Was gibt es da Herzensnöte? Was gibt es da Zweifel in unserer Zeit? Was gibt da Abirrungen, Herr? Und gerade heute brauchen wir den Geist des Trostes, Herr. Der Geist der Ermahnung und Zurechtweisung. Der Geist der Liebe und der Hoffnung. Herr, und so möchtest du auch jetzt diesen Gottesdienst uns schenken, dass wir in Recht alles einordnen können, verstehen können. Schenk mir doch, dass ich in Einfalt und in Demut sprechen kann. Herr, dein Reich wird nicht gebaut mit hohen Worten, sondern in Demut. So segne uns und segne jede Seele, auch die, die jetzt verzagt hier drinnen sitzt. Auch die Jugendlichen, die einsam sind in der Schule, vielleicht sogar einsam sind hier in der Gemeinde. Sie brauchen besonders deinen Trost, Herr. Und ich besonders sehe mich für sie, dass sie besonders jetzt auch getröstet werden, Herr. Danke für deine Gnade, Herr. Amen. Die Jesaja hat noch gesagt, und Trost ist mir sehr bange. Und dann irgendwann hat er gesagt, tröstet, tröstet mein Volk. Sprich zum Herzen Jerusalems freundlich. Paulus sagt im Römerbrief, wisset ihr nicht, dass euch die Güte Gottes zur Buße leitet? Diese freundliche Rede soll zur Buße führen. Sprechet zu der Herzen tröstend, freundlich, harte, sichere, stolze, Karrieremenschen verstehen das nicht. Die brauchen keinen Trost. Pharisäer brauchen keinen Trost. Menschen, die ihre Frömmigkeit im Griff haben, brauchen keinen Trost. Bei ihnen kommt der Zuchtmeister. So wie im alten Bund war. Als ein Geist der Zucht, der Ermahnung, der Strenge, der Strafe, des Gerichtes. Aber am Alten Testament konnte der Heilige Geist nicht als Trost auftreten, denn das Objekt des Trostes war nicht da. Golgatha ist das Objekt des Trostes. Ab Golgatha konnte der Heilige Geist auftreten als ein Geist des Trostes. Tröster, alle Traurigen. Traurig, nicht traurig, weil es uns schlecht geht wirtschaftlich, sondern traurig über unser Sündeelend. Menschen, die sind traurig, weil sie stolz sind. Habt ihr mal das auch gespürt? Traurig, weil ich als Frau vielleicht so hart bin zu meinem Mann. Weil ich als Mann, Sahad bin zu meiner Frau. Können wir überhaupt selbst trösten, wenn wir keinen Trostempfänger haben? Ein Mensch, der nie getröstet wurde, ich kann auch nicht trösten. Paulus sagt, selbst in Korinth, ich war verzweifelt. Aber wir wurden getröstet. Wir waren verzweifelt an Gott, an Paulus, auserwähltes Richtzeug, an Mann Gottes, sagt, wir sind irre geworden. Aber das widerfuhr uns, dass wir nicht unsere Hoffnung auf uns sitzen, sondern auf den, der die Toten lebendig macht. Das ist Trost. Ein Mensch, der Sündeerkenntnis bekommt, es ist wie wenn einer denkt, ich bin tot. Und dann tröstet der Heilige Geist, du darfst leben. Ich habe alle Schuld abgegnadet. Tröste, die da doppeltes Trost. So heißt ja auch Jerusalem, die Pluralform, doppelter Trost. Abgetröstet, abgegnadet, hinweggetan. Ich werde euch der Tröster sein. Der Heilige Geist kann jetzt erst ab Golgatha in dein Herz kommen, kann sagen, verzweifle nicht durch deinen Charakter, durch deine harte Art, durch deine labile Art, durch deine Nichtschönheit. Verzweifle nicht, weil du einfach etwas hast zum Verzweifeln. Es gibt so vieles, sondern ich will dich trösten. Sieh auf Golgatha, sieh das Lamm Gottes, das geschlachtet ist für dich. Er kann trösten und er will uns trösten. Wir waren, ich glaube, vor 14 Tagen waren wir in Heilbronn und hatten dort Vortreffen, Nachtreffen. Abends war noch Gottesdienst und kam ein junger Mann als Zeugnis vor. Er sagte, ich war ein Karrieremensch. Ich war der beste Auszubildende. Ich war überall in den Zeitungen. Wurde übernommen. Ich war der Mann. Nach einem halben Jahr hat der Chef gesagt, horch, wenn ich mal nicht da bin, übernimmst du meine Sache. Da waren Leute, die waren schon 10 Jahre in der Firma. Denen wurde es nicht gesagt. Ich war der Mann. Stolz, hochmütig. Dann irgendwann gekündigt. Boah, das ist gar kein Problem. Ich habe gleich wieder einen Platz. Dann hat er 2 Jahre hindurch jeden Monat bis 20 Bewerbungen geschrieben und nichts bekommen. Dann ging er mit uns noch in die Skifreizeit und hat die Zähne gerissen. Ich bin nur noch ein Versager. Ich bin am Ende. Und dann habe ich in meiner Not mich richtig bekehrt und dann wurde ich getröstet. Da lauft Trost. Da ist der Heilige Geist. Der Taube kommt nicht zu diesem Hektiker, zu diesem Karrieremensch. Der Heilige Geist wird ja verglichen mit einer Taube. Tröstet. Etwas Feines, Zartes, Feines. Tröstendes. Können wir Männer unsere Töchter trösten, wenn sie Not haben? Sind wir selbst vielleicht nicht getröstet? Können wir unsere Söhne trösten? Unsere Frauen? Oder können überhaupt Mütter, Ehefrauen trösten? Oder sind sie zänkisch und rechthaberisch? Tröste, Pfingst, dass wir eine gleiche Sprache haben, des Herzens. Was dort geschehen ist, ist äußerlich vielleicht. Aber eine Herzenssprache, die Sprache des Herzens, die nur durch den Heiligen Geist kommen kann. Denn Paulus ist ja der dann auch wieder sagt in 1. Korinther 13, wenn ich alle Sprache hätte, alles wüsste, der Bibel, alle Geheimnisse, wenn ich oben alles wüsste, unten alles wüsste, wenn ich alles wüsste, dann hätte alle Geheimnisse, könnte alle Sprachen, dann hätte der Liebe nicht Tod. Tod. Tode Menschen. Am Anfang kamen wir ja auch mal in die Pfingstgemeinde in Rumänien und haben uns imponieren wollen mit ihrer Zunge gebeten. Auch habe ich gesagt, ich bin so froh, dass ich sowas nicht habe. Ich muss mal für jedes Wort Rechenschaft ablegen. Für jedes unnützes Wort. Da reicht mir eigentlich eine Sprache. Ich bin froh, dass mir Gott nicht noch so eine Sprache gegeben hat. Wenn ich mir vorstelle, ich muss für jedes Wort Rechenschaft ablegen. Und so gern tun wir ja mit besonderen Dingen uns profilieren wollen. wollen besondere Vollmächte, der Heilige Geist, demonstrieren in einer guten Predigt. Wir wollen ja alles Biblische immer wieder an uns reißen und zeige, ich bin was Besonderes. Tröste. Wenn aber jeder, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. In den ganzen Christus könnte man sagen, denn ich bin die Wahrheit, sagt der Jesus. Wenn der Geist der Wahrheit, der Jesus sagt jetzt hier, wenn er aber der Geist der Wahrheit, den ich euch senden werde, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. In den ganzen Christus. Die ganze Schönheit des Herrn Jesus. Es gibt nicht noch einmal so einen Mann wie der Jesus. Er ist der einzige Mann, der das Paradox vereinen kann. Zartfühlend, weich und konsequenter Art und Strenge. Heute haben wir ja Männer, die sind nur noch Tyrannen und nur noch Waschlappen. Das ist so. Und die Jugend wird es immer schlimmer. Nur, dass es dort immer mehr weiche Typen gibt. Keine Persönlichkeiten mehr. Aber der Jesu ist eine Persönlichkeit, ohne dass man Furcht vor ihm haben muss. Er ist ein Mann, das ist der Mann für uns Männer. Und an ihm können wir uns orientieren, wie er trösten kann, aber auch gleichzeitig pharisäische, heuchlerische Leute begegnen kann mit Schlauheit, mit Klugheit. Denn er wird nicht von sich selber reden. Hier haben wir das Wesen wieder der Bibel. Kein autonomes, selbstständiges Benehmen hat der Heilige Geist. Er wird nichts von sich selber reden. Ist ein Repräsentant, ein Botschafter. Und auch wir sollten nichts anderes sein wie Botschafter an Christi Stadt. Wenn wir getröstet worden sind, sollen wir auch trösten können. Aber nicht die Falschen. Wie schwer ist es für einen Elia gewesen? Elia, nee. Herr Samuel, der Elia, gell? Eli. Bei der Hanna war er grob. Bei der Hanna war er grob. Bei seinen Söhnen weich. Gerade falsch rum, das ist ein falscher Mann. Er hätte bei der Hanna zart liebend sein sollen, bei seinen Söhnen mal reinschlafen. Er hat seine Söhne auf den Thron gehoben, dieser fromme Heuchler. Und die betrübte Hanna, die hat er grob genommen. Das sind falsche Männer. Die können nicht Einsicht haben in Lebensverhältnisse. In richtige Verhaltensweise. Und so leben wir heute unsere Ehen, unsere Familien, unsere Gemeinden. Sind grob, wo wir weich sein sollen und sind weich, wo wir vielleicht ein bisschen grob sein sollen. Er wird nicht von sich selber reden. Er hat keine eigene persönliche Art. Er hat jemanden, den er vertritt. Und so wurde es offenbar. Das, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, wird eine Sprache, versteht man sich, wird ein Geist sein. Sie wollen das ja machen, 2000 Jahre wiederholen. Aber das wird nicht mehr äußerlich wiederholt werden können, nur geistlich, innerlich. Denn die, die eins sind, sind eins, wenn es auch nicht sichtbar wird. Ich möchte jetzt noch kurz ein Wort lesen. Es ist mir ein Liebeswort. Vielleicht auch für die Jugend. Einfach von dem Thema weggehe, wie getröstet wird. Und wie der Jesu, wie er da war, getröstet hat im sichtbaren Bereich. Aber nach Golgatha tröstet er jetzt den inneren Bereich von unserem Herz. Diesen inneren verlorenen Reich. Dieses innere verlorene Reich. Wie er da war, konnte das innere verlorene Reich der Jesu noch nicht in dem Sinn heilen, weil das Objekt, er selbst als Opfer, war noch nicht da. Darum sagte er, ich hätte euch noch viel zu sagen, aber es ist noch nicht, ich kann es noch nicht, denn er als das Opfer war noch nicht da dazu. Das Objekt des Trostes. Und nun möchte man einfach mit einer Wortbetrachter, auch gerade welche die Jugend, nochmal ein bisschen hier drauf eingehe. In Lukas 13, da ist eine Frau, ich 18 Jahre krank. Lukas 13, Vers 10. Und er lehrte in einer Schule am Schabbat, und siehe, ein Weib war da, das hatte einen Geist der Krankheit, 18 Jahre. Sie war krumm und konnte nur wohl nicht aufsehen. Und da sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Weib, sei los von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. Hier haben wir eine Stelle, die zeigt es ganz auf. Eine gekrümmte Frau. Körperlich, äußerlich gekrümmt. Sie konnte den Psalm nie erfüllen. Ich hebe meine Augen zu den Bergen auf. Sie konnte nie nach oben gucken. Immer nur auf ihre Füße. Wenn die Sonne von hinten kommt, sah sie immer nur ihren Schatten. Ihr Abbild. Eine Frau gebeugt und gekrümmt. Aber sie ist auch ein Bild auf die heutige Zeit, auf die Nach-Golgatha-Zeit. Weil da sind viele Menschen innerlich gekrümmt. Ich komme aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz, da hatte man vor 20 Jahren 3 Psychiatrien. Im letzten Jahr wurde die 43. eingeweiht. Bei uns gibt es eine Gemeinschaft, die ist auch sehr streng, was heißt nicht überstreng, aber schon normal, aber durch ein Mädel von einer Familie, die hat irgendwann angefangen, sich zu schneiden. Alle waren sehr entsetzt. Warum gab es keine Brüder oder der Vater, der es vorher gemacht hat? Bis das mal eskaliert ist, rausgekommen ist. Die war ja vorher schon Jahre gekrümmt, aber keiner hat es gemerkt. Da war ja vorher schon was falsch gelaufen. Keiner hat es gemerkt. Keiner konnte trösten. Keiner konnte erkennen. Vielleicht ermahnen konnte man viel des Mädels. Irgendwann war sie psychisch so krank, da kam sie in die Psychiatrie und rein und raus und rein und raus, und das kommt. Immer mehr. Wir haben hier eine Frau, die ist gekrümmt äußerlich. Aber heute sind viele Menschen, die sind gekrümmt innerlich in ihrer Seele. Und sitzen vielleicht hier einige, die sind schon innerlich gekrümmt und wir können sie erkennen. Die können sich niemand mitteilen. Papa, horch, ich habe Not. Ich bin ein Außenseiter. Mich versteht niemand. Selbst in der Versammlung. Ich habe niemand. Irgendwann bricht es durch. Wisst ihr, wie viele Brüder das mit mir fahren, jemanden in der Psychiatrie zu besuchen? Niemand. Und wenn jemand mitfährt, wie lange denkt er, dass sie mitfahren? 1 Jahr, 2 Jahre? Regelmäßig. Gekrümmt. Gebeugt, 18 Jahre. Wo ist der Trost? Warum hat der Trost hier gefehlt? Warum waren die hier keine Priester? Warum musste so eine Frau irgendwann so gebeugt sein? Die hat doch da in Jerusalem gelebt. Die war doch umtreut mit Priestern, mit Opfern, mit Gottesdiensten, mit Heiligkeit, mit Chören. Und mittendrin ist eine Frau gebeugt. Naja, man kann sagen, die hat was mit Männern zu tun gehabt, die hat das gehabt und das gehabt, die Schuld. Warum hat diese Frau aber in der Sünde ihr Glück gesucht und nicht in Gott? 18 kommt in dem Kapitel 3-mal vor. Im 4. Vers nochmal und im 16. Vers nochmal. Schon sonderbar, die 18, 3-mal 6, die 666 in der Quersumme. Ist doch sonderbar. Und 3-mal in dem gleichen Kapitel. 666, 3-mal die 6 ist 18. 18 ist eine Zahl, wo die Sünde zur Fülle gebracht wird. Dieses Abgekoppeltsein, das Autonomsein, ohne Gott leben. Das waren die Pharisäer. Frömmigkeit ohne Gott. Tradition ohne Gott. Leben ohne Gott. Selbsterwählte Geistlichkeit und andressierte Demut. Ohne Gott. Machermenschen. Ohne Gott. 18. 3-mal 6. 3-mal 6 ist 18. Die sind Menschen, die schaffen 6 Tage. Und nach dem 6. Tag kommt nicht der 7. Tag, sondern der 1. Tag nach 6 ist wieder der 1. Arbeitstag. Sie haben keinen Ruhetag mehr. Das ist der Mensch im Umtrieb. Das ist ein Mensch, der findet keine Ruhe. 6 Tage schaffe, es gibt keinen Ruhetag mehr. Und wieder 6 Tage schaffe und kein Ruhetag. Das ist aber nicht nur der Mensch in der Arbeit, das ist auch der religiöse Mensch. Da kommt ein Jüngling zu mir, Jesus, und sagt, ich habe alles gehalten, ich habe immer noch Frömmigkeit geschafft und ich habe keine Ruhe gefunden. Was fehlt mir noch? Das sind Menschen, die immer zu lernen und doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 666, die nie zu Christus kommen. Sie haben alle Geheimnisse, wissen Sie. Tönen des Erz. Ein Mensch, der nicht zur Ruhe kommt. Kommen heute junge Männer, wenn sie heiraten, zur Ruhe in die Ehe? Kaum sind sie ein halbes Jahr verheiratet, triffst sie wieder und da ist aller Glanz dahin. Ich war jetzt wo auf dem Ende Dampffest im letzten Jahr. Da ist so ein junges Ehepaar, die haben ein halbes Jahr davor geheiratet. Er war da an der Mischanlage, sie hat bedient. Ich habe sie beobachtet. Die sind, denke ich, 20 Mal aneinander vorbeigelaufen, ohne dass sie sich einander angelächelt haben. Vorhin haben sie sich fast kaputt gelächelt miteinander. Da waren sie krank. Nach einem halben Jahr ist nichts mehr da. Die gehen aus der Versammlung raus und gucken ihr neues Auto zärtlicher an wie ihre junge Frau. Da ist keine Ruhe gefunden worden in der Ehe. Keine Heimat. Immer nur jagen nach neuem Glück. Immer was Neues. Da kann man nach der 6 keine 7 erleben. Heimat. Die junge Schwestern, die hier sitzt, die Männer bieten keine Heimat. Ich habe mir angewöhnt, viel zu Männern zu predigen, dass wir Männer da sind für euch. Aber was heute rumläuft, das sind Lüstlinge, unzuverlässige Wackelleute. Das ist eine große Not, eine echt große Not. Und ganz wenige Leute in der Gemeinde heute, Männer, die echt auch für den Jesu leben, ein Wort haben, die Männer sind, nicht weil sie redegewandt sind, predigen, sondern weil Gott mit ihnen ist. 3 mal die 6. Ist ja auch noch ein Wort drin, die 3 mal die 6 kommt ja nochmal vor, nur verschlüsselt etwas. 2. Timotheus 3. Da sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Gräulich steht hier, das ist ein Wort im Urtext, das kommt 2 mal in der Bibel vor. Das ist ein Begriff, der umfasst etwas, was nicht mehr furchtbar wäre, furchtbarer werden kann. Gräulich. Und das, einmal steht es hier, und einmal steht es bei der Gardene, bei denen, wo dann dämonische Geist in die Schweine gefahren sind. Das gräuliche Mensch heißt dort. Gräuliche Männer waren das. Und was wird von denen berichtet? Sie waren nackt, wild, hemmungslos, schamlos, unbeherrscht. Wisst ihr, ich frage mich manchmal, wenn man so über die Jakob-Predigter hört, was das für ein Betrüger ist. Der hat 7 Jahre für seine Rahel gedient und sie nicht berührt. Der hat jeden Tag seine Liebe gesehen. Und die blieben rein. Was waren das für Männer? Keine Waschlappe. Die Josef hat die Maria nicht erkannt. Sie Männer, die können in Ruhe lassen. Gräuliche Zeiten. Unbeherrscht. Und jetzt wird beschrieben, 18 Eigenschaften, wie die Menschen der Endzeit sein werden. In 2, 3 und 4 und 5. Das sind aber keine sündhaften Dinge, dass ich jemanden töte, sondern das sind Wesensarten des Herzens. Und ihr wisst heute, ihr Kinder, denke ich alle, dass das alles in der Schule abläuft. Ihr habt ja keinen Vergleich mehr. Aber in der Schule, was da los ist, haltet mal nur ein paar Minuten am Schulhof in der Pause, was da abgeht. Meine Enkeltochter, sag ich, die hat die Zähne rausgefallen und dann kamen sie nicht, sind sie nicht nachgewachsen und haben lange gewartet. Sag ich, ach Jerusha, sei froh, dass deine Zähne nicht hast da vorne. Da bist du wenigstens kein so schönes Mädel und da wohnt dich die schmutzige Kellermann nicht. das war in der zweiten Klasse, sagt, Opa, das stimmt gar nicht. Da ist ein Junge, der läuft mir immer nach und will mich küssen. Sag ich, was? Der hat ja nicht einmal die Zähne geputzt und der will dir einen Kuss geben, so ein schmutziger Kerl. Muss dich richtig hässlich machen. Zweite Klasse in der Schule, in der Grundschule. Ich bin heute schon noch zu naiv und so. Ich werde heute noch rot, was ich von den Kindern höre. Jetzt werden Dinge aufgezählt, 18 Dinge, was hier steht, wie die Menschen der Endzeit sein werden. Und es fängt alles an mit Stolz. Die Eltern sind stolz, die Kinder werden schamlos. So läuft es ab. Jetzt zählen wir mal auf. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. 1. Geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, 10. Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr Wollust liebenden Gott. 18 Eigenschaften. 18 Eigenschaften des Charaktereigenschaften des Endzeitmenschen. Das Programm läuft, dass wir tatsächlich eine Welteinheit bekommen, nicht in der Ökumene, nicht in der Wirtschaft. Aber hier, die Menschen werden heute in diesem Programm synchron geschaltet, alle gleich geschaltet. Und am Schluss ist alles nur noch sodomische Wollust. Und alles fängt an mit Ruhmredigkeit, und das ist ja bei uns in der Gemeinde auch überall, ruhmredig. Wir brauchen ja überall den besten Prediger, den besten Ältesten, das schönste Haus. Wir müssen repräsentativ sein, denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten. Geizig, ruhmredig. Wisst ihr, wenn ich das jetzt auslegen würde, wochenlang, dass man das alles an unsere Herzen anwenden kann. Und dass wir eigentlich nur alle äußerlich bekehrt sind, aber nicht die Wiedergeburt des Herzens haben. Schenk mir ein neues Herz. Ein neues Sinn. Ein neues Leben. Das ist das Wunder von Pfingsten. Hier passiert schon voraus. Und das will jetzt auch Gott heute machen bei dir. Wenn du gekrümmt bist in deinem Wesen, in deinem Herzen. Wenn du vielleicht schon lebelang jetzt Heuchler warst, frommer Heuchler. Normal wird der Jesu gerufen, Sohn Davids, erbarm dich. Rufen die Menschen, der reiche Jüngling kommt zu mir, Jesu. Spricht ihn an. Der Zachäus sitzt oben und guckt nach runter, er hat auch was gemacht. Die Frau, die so krank war, berührt sein Gewand. Aber hier ist eine Frau, die macht gar nichts. Das ist ein Bild auf der Endzeitmensch. Ein Mensch mit zerrütteter Sinne, untüchtig zum Glauben. Ein Mensch, wo die Charakterart der Endzeit in sich in Fülle hat. Und die ist zu uns reingekommen. Wir gucken auf die Ökumene. Ich komme in Gemeinde, ich komme in Lutheraner Gemeinde, in Strenge, in weniger Strenge, in Baptisten, in Superstrenge. Bis runter zu den Schlagzeugbaptisten. Und 15 Minuten gepredigt werden, alle schlafen ein, brauchen sie Schlagzeug, dass sie alle wieder aufwachen. Ich komme überall hin, aber die haben alle die gleiche Probleme, die Jugend. Das ist kein Problem, sondern eine Not, weil wir nicht mehr trösten können. Die Frau kann gar nichts mehr. Die kann weder rufen, die ruft nicht. Die guckt gebückt nach vorne auf den Boden. Und siehe, ein Weib war da, Vers 11, das hatte einen Geist der Krankheit. Auch das ist ein Geist. 18 Jahre. Geltungssucht ist ein Geist der Krankheit. Neid ist ein Geist der Krankheit. Habsucht, ein Geist der Krankheit. Dieses Gehabe, dieses Schönsein wollen, ist ein Geist der Krankheit. In Kasachstan kam eine Frau zu mir, hat bitterlich geweint, hat gesagt, Herr, mein Herr, die größte Katastrophe meines Lebens war, dass ich als Frau schön war. Ich wurde von allen Männern begehrt. Und ich war für alle da. Und jetzt bin ich ausgebeutet, weggeworfen. Niemand liebt mich mehr. Wäre ich doch hässlich gewesen, hätte ich doch nie jemand gehabt, wäre ich nicht enttäuscht von allem. Schönheit kann ein Fluch sein. Sich schön machen kann im Fluch enden. Die Geisterkrankheit, 18 Jahre, 3x6. Sie kam nie zur Ruhe. Aber genau denn er aller hoffnungsloseste Mensch, der Endzeit, gibt Gott Hoffnung. In der Bibel sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Aber in der Bibel heißt es auch, die, die mich nie mehr suchen können, von denen lasse ich mich finden. Ich habe das selbst als Opa schon erlebt. Ich habe gern, verstecke ich mich und ich kann mich gut verstecken. Ich bin zwar, einmal habe ich unseren Küchenschrank, den Eckschrank ausgeräumt und habe da das raus und bin rein, ich bin kaum mehr rausgekommen. Aber wenn du so versteckt bist im Kleiderschrank und die suchen dich und suchen dich und irgendwann geben sie es auf und suchen dich gar nicht mehr, dann du willst dich ja finden lassen. Und dann kommst du halt raus und lässt dich finden von denen, die es aufgegeben haben, zu suchen. Ich denke, so ist gemeint hier. Gott in seiner Liebe hält es nicht aus, weil niemand mehr sucht in der Endzeit. Er tritt in Erscheinung. Er will sich doch finden lassen und so erleben wir es hier. Konnte ihn nicht wohl aufsehen, dass sie aber Jesus sah, rief er sie zu sich. Nicht sie hat gerufen, sondern er sie. Das ist doch ein Wunder. So weit geht der Himmel zu uns herab. So weit erniedrigt sich der Himmel, dass er dich in deiner inneren Gegründetheit, der vielleicht du in 3-4 Jahren in die Psychiatrie gehst, dass du jetzt ihn finden brauchst, dass du nicht ganz kaputt gehen musst. Ich kann sagen, es gibt selten jemanden, der hier heilt. Eher wird einer von der Droge heilt, wie einer psychisch krank heilt. Also glaub mir's, es ist eine der schwersten Arbeiten, mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten. Dass sie aber Jesus sah, sprach er zu ihr, Weib, sei los von deiner Krankheit. Dann macht er noch was und legte die Hände auf sie und alsobald richtete sie sich auf und pries Gott. Ist das nicht ein Wunder? Und genau das ist im Pfingsten auch geschehen, will heute Heilige Geist in unser Herz machen, zur Bekehrung hier. So wie er hier die Frau äußerlich aufgerichtet hat, als Bild für die geistliche Aufrichtung. Aber jetzt eine Frage, wurde diese Frau aufgerichtet? Vielleicht war sie vorher stolze Frau. Vielleicht war sie vorher eine Frau, die das alles gelebt hat im Timotheusbrief. Viel von sich gehalten, geizig, ruhmrichtig, hoffärtig, listern. Eltern ungehorsam, undenkbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unkeusch, wild, ungütig. Vielleicht war sie wild, die Frau. Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr Wollust, vielleicht hat sie mehr Wollust geliebt, war krumm geworden. Wird sie jetzt aufgerichtet, um wieder stolz zu sein? Christus richtet auf und tröstet, nicht, dass wir dann wieder stolz sein können, dass wir dann elitär werden, besser wie die anderen. Wisst ihr, ich habe mal zu meinem Geburtstag ein Vers bekommen aus Jesaja. Er gibt den Müden Kraft. Denke ich, das ist ein komisches Wort. Ich bin oft müde. Wenn ich als ganz kaputt ging, ich bin so ein hitziger Mann, meine Frau, die Inge, die ist so ein bisschen sanft. Und wenn ich als ganz kaputt bin, durch meine hitzige Art, dann sage ich, ach Inge, ich bin ganz kaputt, ich kann mich nicht einmal mehr aufregen. Sagt sie, ach Gott sei Dank. Wenn er der Müde Kraft gibt, dann werden ja die Müde stark, dann brauchen sie Jesus nicht mehr. So verstehen wir das Wort. Aber ich denke, er gibt dem Müde Kraft, dass es im Müdesein aushalten. Dass es in der Schwachheit aushalten. Der Jesus hat Kraft vom Vater bekommen, dass er es auf Golgatha aushielt. Nicht, dass er vom Golgatha runterstieg. Er tröstet. Nicht, dass das Objekt des Trostes dann der Trost nicht mehr braucht. Sondern noch mehr braucht. Noch mehr Liebe braucht. Noch mehr von Christus braucht. Ich wollte eigentlich das Thema ganz am Ende führen, weil ich wollte immer wieder noch, es gibt so viele Beispiele, wo jemand nach oben guckt. Der Stephanus. Der hat doch zum Himmel geguckt. Aber die Steine, Junge, der Himmel offen gesehen. Keine stolze Gucke nach oben. Das kannst du überall in der Bibel finden. Nur Märtyrer, aufgerichtete, schwache, verzweifelte, die gucken nach oben. Ich wollte es etwas noch weiterführen, aber ich denke, die Zeit ist schon fast jetzt so um für mich. Er gibt den Müden Kraft. Pfingste ist dort, wo du getröstet wirst in deinem Herz. Heute haben wir Zeit nach Golgatha, wo wir sagen können, er schenkt manchmal Heilung auch äußerlich. Aber wichtig ist die innere Heilung. Denn was nützt dem Mensch, dass er die ganze Welt gewinnt? Dass wir unseren ganzen Leib immer nur schön heilen können und verlieren unsere Seele. Moldawien war ein Mann, der Mafiosi, ein ganz schlimmer Kerl. Er war auch sportlich einer der besten Leute in der Ukraine. Sporttaucher, ist runtergetauft, auf dem Fels drauf, querschnittsgelähmt. Der Valentin kam zum Glauben. Und dann kam er nach Moldawien, sagte, ließ er mich rufen und sagte, Herr Mann, betest du mit mir? Ich bin sehr, sehr krank. Habe mich mit dem Unterhalter gemerkt, der Mann ist fertig für den Himmel. Der ist zubereitet. Sag ich, Valentin, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Wir beten, du wirst gesund. Und du hast die Möglichkeit auch, wie das weltliche Lieb zu gewinnen, abzufallen. So wie ich spüre, bist du fertig für den Himmel. Ist doch viel schöner, wenn du jetzt in den Himmel kommst. Aber wie du willst, bete nochmal selbst eine Nacht drüber, ob wir beten, ob du hier bleiben möchtest oder in den Himmel kommen möchtest. Nächsten Morgen habe ich mich rufen lassen und gesagt, hey, wir lassen alles, wie es ist. Wie es der Herr will. Nach Golgatha ist eine Zeit, wo es um dein Heil, um den Himmel für dich geht. Nicht um irdischen Wohlstand oder um jetzt da noch ein bisschen Freude und da noch ein bisschen Freude. Sondern es geht um dein Heil. Um dein Herz, um deine Wiedergeburt. Um neues Leben für dich, junge Schwester, junger Bruder, für uns Alte. Ich habe jetzt in der Ukraine erlebt, das erste Mal so wahrgenommen. Da haben wir alte Menschen besucht und die erzählen nur von der Vergangenheit. Ich war auf einmal entsetzt. Der eine hat erzählt, wie er gegen die Deutschen gekämpft hat im Krieg. Sag ich, komisch, wie ihr jung wart, habt ihr auch von der Vergangenheit geredet? Ah nee, da haben wir von der Zukunft geredet. Sag ich, warum redet ihr heute von der Vergangenheit? Habt ihr keine Zukunft? Denn im Halter hat man doch die schönste Zukunft, oder? Warum kann alte Menschen nicht von der Zukunft, vom Himmel reden? Von dem Schönsten, was sie erwartet. Vom ewigen Heil, wo sie ein Leben lang dran geglaubt haben. Paulus sagt, mein Wandel ist im Himmel. Fällt mir noch ein, dass ich kurz versprochen habe, gestern noch etwas zu erwähnen von dem einen Buch. Es gibt so vieles Machertum in unserer Christenheit. Und so ähnlich war es auch mit dem Rohission, dem einen Buch, wo ich gestern gehabt habe. Sie waren Evangelisten, hatten Bekehrung, hatten Masse-Evangelisationen. Und zur gleichen Zeit war in Afrika Erweckung. Und dann kam unter deinen Brüdern in England ein trauriger Niedergang auch und jedenfalls in dieser Zeit ihrer Karriere hat man gedacht, man lädt die Afrikaner ein. Da war Erweckung, die längste Erweckung überhaupt. Das war keine Erweckung. Die Menschen taten dort nicht Buße, welchem Äußeres, sondern wenn einer zur Buße kam, ging er zum Nächsten, hat den Nächsten um Verzeihung gebeten über schlechte Dinge über ihn. Was er über ihn schlecht gedacht hat. Und es gab so Erweckung. Und dann hat man die afrikanischen Brüder eingeladen. aus dem Busch, ohne europäische Kultur. Und dann kam der Bruder nach England, haben die englische Brüdergemeinde, ja, bevor sie jetzt das, diese Großevangelisationen planen mit dem afrikanischen Bruder, wollen sie noch besprechen alles. Und so hat der afrikanische Bruder gefragt, also bevor man den Menschen Buße predigt, sollten an dich Brüder erst selbst Buße tun. Und der Roy ist hier und gesagt, ach, bei uns ist alles in Ordnung, aber was gemerkt hat, ach, sagt er, ach, es ist nichts. Der Afrikaner ganz Bescheid. Und nee, er hat doch was bemerkt. Und dann sagt der Afrikaner zum Rohisschen, weißt du, wie wir uns begrüßt haben, und du hast deine Frau nicht extra vorgestellt. Und in deinem Benehmen mit deiner Frau haben wir nicht gemerkt, ist deine Frau oder deine Sekretärin. In deiner Ehe stimmt was nicht. Da fehlt die Liebe. Du kannst nicht an der Buße die Liebe predigen, wenn deine Ehe nicht in Ordnung ist. Und so wurden die Engländer hier zu Buße geführt. Danach, und es ist sehr viel berichtet, wie gerade in dem wunderbaren Buch von Rohisi und seiner Biografie, dann heißt es ja der traurige Niedergang, wo dann diese englischen Brüder anfangen zu haben, so ehrlich zu predigen über sich, was da los ist im Herz, an Scheinheiligkeit. Dann haben sie nicht mit der anderen gepredigt, sie haben von ihren Nöten gepredigt und dann kamen Menschen zum Glauben. Ich habe jetzt dieses Jahr, ich will nicht der Kinder noch was sagen, ich habe so eine Frau, die ich so lieb. Anna, sie hat mich verkraftet, jetzt schon fast 41 Jahre, da muss ja schon was da sein. Aber im letzten Jahr hatte ich was erlebt mit ihr, da bin ich ganz glücklich. Die war das erste Mal nach 40 Jahren zornig. Habe ich gebrust, jetzt braucht sie für einen Zorn auch teilen. Und zwar hatte ich von Moldawien einen kleinen Hund gekauft. Und da war ich ganz glücklich, Luschi hat sie geheißen. Da kam zu uns und einer Nacht hat sie die ganze Blumentopf enttupft. Und da war meine Frau so zornig. Ich war dann glücklich, dass jetzt meine Frau auch Zorn gehabt hat. Ich habe immer gedacht, ach, das ist schon fast wie ein Heiliger. Aber wahrscheinlich brauchen wir manchmal so einen kleinen Hund, damit unser Wesen offenbar wird. Dass wir getröstet werden können. Dass wir ehrlich werden können. Dass was rausgereizt wird von dem inneren verderbten Menschen. Dass was ans Licht kommt. Und dann ist sie immer wieder bei Pfingsten. Im Trost wird mir sehr bang. Aber du hast mich herzlich meiner Seele angenommen. Und hast mir alle meine Sünden hinter dich geworfen, dass ich nicht verdirbe. So sagte Jesaja in seinem Kapitel. Und das brauchst du und brauch ich und brauchen wir alle. Eins weiß ich, wenn wir über diese Dinge heute keine Buße tun, wie die Herzensdinge. In den nächsten Jahren wird vieles offenbar, da wird manche Ehe auch unter uns Ausnahmen brechen. Werden noch viel mehr Kinder in schreckliche Sünde rauslaufen. Werden sich Mädchen, die schamvoll waren, von jetzt auf nachher schamlos diese Welt reinwerfen. Wenn der innere Mensch bekehrt wird, wird er in Zukunft noch schreckliche Dinge erleben. Ganz schrecklich. Und ich habe einfach eine Herzensbitte an uns alle, an euch Junge. Wir alle haben auch unsere Not. Darum sage ich das. Wisst ihr, ich habe immer nur eine Frau gehabt. Ich habe nie eine andere Frau gehabt. Ich habe nichts zum Vergleichen. Kommt im Alter auch mal da die Verrücktheit. Wäre schön gewesen, mal andere schlafen zu dass man vergleicht. Das sind wir. Man sagt ja auch, die Alterssexualität kann noch kränker sein wie die Jugendsexualität. Und für das alles brauchen wir Trost. Brauchen wir Trost. Brauchen wir seine Liebe. Brauchen wir Gebete, dass wir wieder junge Männer haben. Männer. Keine Wackelmänner. Junge Schwestern. Ich suche jetzt schnell, ich habe ein ganz feines Artikelchen noch. In meiner Bibel, ich hoffe, ich finde es ja, von einem Mädchen. Hier ein Beispiel eines jungen Gotteskindes. Ein gläubiges Mädchen wurde von einem jungen Mann zu einem Rockkonzert eingeladen. Sie sagte nein, danke. Kurz darauf bat er sie, mit ihm tanzen zu gehen. Wieder lehnte sie ab. Er versuchte es noch ein drittes Mal. Diesmal hätte er sie gern zu einer Studentenparty mitgenommen. Doch auch jetzt lehnte er sie ab. Verwundet rief er aus, du gehst in kein Rockkonzert, gehst nicht tanzen, gehst auf keine Party. Woran hast du denn überhaupt Freude? Ihre Antwort ist eine gute Lektion für uns alle. Ich habe Freude daran, abends mit einem klaren Kopf und reinem Gewissen ins Bett zu gehen. Es macht mir Freude, morgens ohne Kater aufzuwachen und ohne mich schuldig zu fühlen für etwas, was ich am Abend vorher getan habe. Ich bin immer froh, wenn ich nichts getan habe, worüber ich mich später vor anderen schämen müsste. Meine größte Freude ist, meinem Herrn zu gefallen. Der junge Mann lud sie nie wieder ein. Aber das ist Pfingste. Amen.